Also Lebensbilder aus Diakonie. Es gibt ja in München ein deutsches Museum, wo die ganzen Erfindungen der Luftfahrt, der Elektrotechnik, des Schiffbaus ausgestellt sind. Wenn Sie noch nicht da waren, gehen Sie auch mal hin. Hochinteressant, was da an Erfindungen allein in den letzten 150, 200 Jahren geschehen sind. Aber es wäre immer mein Vorschlag, dass wir diesem deutschen Museum noch eine Abteilung angliedern, nämlich Erfindungen aus dem Bereich der Diakonie. Wir in Schondorf sind stolz, dass vor 150 Jahren in Schondorf Gottlieb Daimler geboren ist. Wir kommen uns alle vor, als ob wir den schnelllaufenden Benzinmotor so halb miterfunden hätten. Die Christenheit könnte auch stolz darauf sein, was aus ihren Reihen für Frauen und Männer gekommen sind, die Erfindungen gemacht haben im Bereich derer, die Hilfe brauchen. Wir machen uns das gar nicht klar, bis August Hermann Franke das erste Waisenhäuslein angefangen hat, hatte man sich daran gewöhnt, dass die Waisenkinder, denen die Eltern weggestorben waren, eben als Bettlerhorten durch Deutschland gezogen sind. So wie heute die Nichtsesshaften. Die haben eben keine Heimat und sie kriegen ein Stück Brot und dann gehen sollen sie weiter. Es kam erst der August Hermann Franke auf die Idee, für die wieder eine neue Heimat zu schaffen. Wenn ich noch in meiner Jugendzeit mir Hülden vorstelle, wie viel geistig behinderte, körperlich behinderte Menschen haben da irgendwo in den armseligen Bauernhöfen vegetiert. Schlimmer als die zwei Kühe im Stall. Da mussten erst Menschen draufkommen, denen eine Bergung, eine Heimat, eine Tätigkeit zu verschaffen. Und großartige Erfindungen. Und ein wenig will ich erzählen, wenn Sie nicht alles behalten können, ist gar nicht schlimm. Bis das Herz voll ist, geht der Mund über. Wie gesagt, ich komme von Schondorf, wo Daimler herstammt, aber auch Christian Friedrich Spittler. Im Jahr 1801 wurde 18-jährige Christian Friedrich Spittler nach Basel berufen. Er war in Schondorf Stadtschreibergehilfe und hat schon lange den Eindruck gehabt, dass Gott vielleicht eine andere Aufgabe für ihn hat. Er wollte gern auswandern nach Kanada, aber seine Mutter hat gesagt, man soll an einem Platz aushalten unter dem Gebet, bis Gott einen klaren Weg weist. Dann kam im Jahr 1801 der Ruf nach Basel an die Deutsche Christentumsgesellschaft. Und der junge Spittler hat miterlebt, wie 1803 die Traktatgesellschaft in Basel gegründet wurde, 1810 die Bibelgesellschaft, 1815 war er schon der Mitbegründer der Basler Mission, die bis heute so viel wirken konnte in Indien, Kamerun, verschiedenen Ländern der Welt. Aber wenn uns oft heute der Vorwurf gemacht wird, dass die Pietisten bloß ein Herz haben für die Mission, für die Seelenrettung, zu gleicher Zeit hat dieser Christian Friedrich Spittler Nöte gesehen im Bereich der Diakonie. Im Jahr 1813 war das Heer Napoleons in der Völkerschlacht von Leipzig geschlagen worden und flutete zurück. Am Rheinknie bei Basel hofften sie noch einen Übergang zu bekommen, einen rettenden Übergang in ihr französisches Vaterland. Zuerst strömten durch Basel Hunderttausende von geschlagenen Franzosen und Alliierten. Und dann kam das Heer der Preußen und Russen durch. Damals gab es noch kein Rotes Kreuz, das wurde ja erst kurz vor 1870 erfunden. Wie viel Seuchen, wie viel unversorgte Verwundete, wie viel ausgemergelte Gestalt. Einquartiert in Basel, in Scheuern, Bürgerhäuser. Und Christian Friedrich Spittler hat innerhalb von 14 Tagen eine große Speisung aufgebaut, einfach in Waschküchen, dass hier Suppen gekocht wurden. Er hat in Schulräumen Hospitäler eingerichtet. Er war ein genialer Stratege, dort zu helfen, wo Not an war. Und nicht einfach zu sagen, ja, da kann man nichts machen, es ist eben schlimm in unserer Welt. Er hat es einmal gesagt, was hilft es in unseren Notzeiten, hinter dem warmen Ofen zu sitzen, bei einer Pfeife Tabak. Er selber hat nicht geraucht, aber hat auch die nicht verachtet, die gerne einen geraucht haben. Was hilft es hinter dem Ofen zu sitzen bei einer Pfeife dabei? Und die Notstände der Zeit zu bejammern. Hand anlegen müssen wir und sei es auch nur im Kleinen. Er konnte nicht für alle 400.000 sorgen, aber er hat dort in einem Raum, dort in einem Nebenraum einer Gaststätte, dort in einer Scheuer ein Notlazarett eingerichtet. Wenn ich bloß irgendwo Hand anlegen kann. Wenige Jahre später, das große Hungerjahr 1817. Es gab in ganz Europa 2 Jahre lang keine Ernte. Weder Kartoffeln noch Getreide, 1817, 1818. Waren verheerende Hungerjahre, in denen viele Menschen gestorben sind. Die Leute haben sich zum Teil von Wurzeln ernährt, die sie ausgegraben haben, herumgeknabbert wie das Rehwild im Winter. In diesem Hungerjahr hat Christian Friedrich Spittler ein denkwürdiges Gespräch gehabt unter den Kastanienbäumen am Basler Münster mit einem Pädagogen aus Württemberg. Alle wichtigen Sachen in der Welt kommen aus Württemberg. Wir Schwaben stellen unser Licht unter den Scheffel, aber so, dass man es noch ein bisschen sieht. Nicht? Als der Christian Heinrich Zeller war, über dem großen Pädagogen Pestalozzi eigentlich zu einem ungläubigen Menschen geworden, aber begabter Erzieher. Und Spittler hat gedacht, aus dem könnte etwas werden, wenn der Herr Jesus in sein Herz kommt. Wir brauchen doch einen so begabten Mann eigentlich im Reich Gottes. Und so hat der Spittler dem Mitschwaben Zeller erklärt, was ihm vorschwebt. Ein Rettungshaus für verwahrloste Kinder, die keine Heimat mehr haben, von den Eltern verstoßen und zugleich damit angeschlossen eine Armenschullehreranstalt. Damals gab es viele Dörfer im Elsass, im Badischen, im Württembergischen, in der Schweiz, die sich keinen Lehrer leisten konnten. Das Land war so verarmt, dass eine bürgerliche Gemeinde einfach nicht mehr den Lehrer zahlen konnte. Und Spittler hat gesagt, wenn wir jetzt Missionare nach Indien und Afrika hinausschicken, müssen wir vielleicht auch Lehrer als Missionare auf die Dörfer der Schwäbischen Alb schicken und Schwarzwald, wo die bürgerlichen Gemeinden keinen Lehrer mehr zahlen können. Lehrer, die bereit sind, für einen Hungerlohn zu arbeiten und durch das Reich Gottes unter jungen Menschen auszubreiten. Und er hat auch dem Zeller gesagt, wenn du den Herrn Jesus finden würdest, dann wärst du für uns der richtige Mann. Und hat hinter dem Zeller hergebetet, nachdem das Gespräch zu Ende war. Und am Karfreitag desselben Jahres hat er Christian Heinrich Zeller am Karfreitag eine Predigt gelesen über die Sterbestunde Jesu, die ihn im Innersten getroffen hat. Und da hat sich dieser Freigeist Zeller entschlossen, ich möchte dem Herrn Jesus gehören. Und 1820 wurde in dem heruntergekommenen Komtureischloss Beuken am Rhein ein Rettungshaus für 150 Kinder eingerichtet, die keine Heimat mehr hatten, und sofort daneben eine Armenschullehreranstalt. Die Idee von Beuken für verwahrloste, einsame, arme Kinder eine Heimat zu schaffen, hat so gezündet, dass 10 Jahre später in Korntal bei Stuttgart das nächste Rettungshaus entstanden ist. 2 Jahre später in Lichtenstern, 3 Jahre später im Tempelhof. Als sie in Wilhelmsdorf angefangen haben, diese erste Kolonie zu gründen, war die erste Einrichtung, die man in Wilhelmsdorf geschaffen hat, ein Rettungshaus. Die Idee hat sich so ausgebreitet, dass innerhalb von 15 Jahren 52 Rettungshäuser quer durch deutschsprachige Europa bis hin nach Nitau in Estland entstanden. Da gab es keine Steuergelder dafür. Da hat kein Sozialamt dafür bezahlt. Die offizielle Kirche auch nicht. Und getragen vom Schärflein der Witwe. Die Idee war gewachsen im Kopf von Spittler, wir müssen doch was für Kinder tun. Von dem Zeller von Beuken gingen Anstöße aus, hinein in die ganze Pädagogik. Der Zeller hat gesagt, ein richtiger Lehrer kann eigentlich bloß Kinder erziehen, wenn ihm die Kinder abspüren, dass er selber, der Lehrer, sich täglich von Jesus erziehen lässt, dass auch er noch in der Fortbildung ist und nicht der kleine Zwergötle das alles richtig macht. Erst dann ist er überzeugt. Und von Christian Heinrich Zeller haben wir das Lied in unserem Gesangbuch: Zeige deines Wortes Kraft an uns armen Wesen. Zeige, wie es uns umschafft, Kranke macht genesen. Jesu, dein allmächtig Wort, fahr in uns zu siegen fort, bis wir ganz genesen. Aber von diesem Zeller, der durch Spittler angestoßen war, Sie müssen denken, das war wie so eine Billardkugel. Mal sehen, ob wir an der Tafel das zeigen können. Da war dieser Spittler und der hat den Zeller angestoßen. Der hat also zuerst Rettungshaus ...52 Rettungshäuser. Ich darf es aus meiner Familiengeschichte sagen, meine Urgroßmutter ist als junges Mädchen in Basel verheiratet worden. Der Spittler hat gesagt, du, da in Elberfeld ist ein Rettungshaus, da sitzt der Hausvater Busch, Großvater von Wilhelm Johannes Busch, dem ist seine zweite Frau gestorben, der braucht ganz dringend eine Frau. Du weißt, wie es ein Rettungshaus aussieht, auch wird seine dritte Frau. Und dann ist sie die dritte Frau geworden, als Hausmutter in Elberfeld. Da war sie verhältnismäßig jung, ihr angetrauter Ehemann ziemlich alt, der ist bald im Frieden Gottes heimgegangen, dann stand sie allein da. Und dann hat der Spittler gesagt, komm zurück, wir haben auch noch bei Karlsruhe ein Rettungshaus, da ist auch dem Hausvater die zweite Frau gestorben, könnt ihr eigentlich den heiraten? So ist meine Urgroßmutter zweimal verheiratet gewesen und zweimal war sie die dritte Frau. Jedes Mal in einem solchen Rettungshaus. Sie merken, die haben auch eine Strategie gehabt. Wo werden Menschen gebraucht? Und die haben nicht lange gefragt, was wird mir hauptsächlich gefallen? Wie habe ich mir eine ideale Ehe vorgestellt? Und wo werde ich gebraucht? Bloß, dass ihr etwas sehen von diesen Anstößen, von diesem Verbundnetz. So muss Diakonie funktionieren, dass man sagt, habt ihr gerade Mitarbeiter frei, wir brauchen hier was und könntet ihr uns für diese Aufgabe jemand geben. Aber der Zeller hat nicht bloß sein Rettungshaus gemacht und seine Armenschullehreranstalt und den ganzen Bereich der Pädagogik. Vieles von der Pädagogik, von die wir heute haben, geht auf Zeller zurück als der alte Lehrmeister der Pädagogik. Pestalozzi nach Beugen kam, sind ihm die Tränen in die Augen getreten und hat gesagt, das ist's eigentlich, was ich erreichen wollte, dass junge Menschen mit Liebe umgehen können. Der Zeller hat auch gesagt, es gibt so viele Handwerksburschen, die herumlaufen. Ich möchte ein Büchlein schaffen für Handwerksburschen, wo sie immer eintragen lassen können, wo sie übernachtet haben, dass man sieht, wer ordentlicher ist und wo er ein paar Tage geschafft hat, was er für Geld bekommen hat. Ein ordentlicher Handwerksbursch zeigt das vor, dass hier auch ein gewisses Netz der Versorgung war, standen ein paar Bibelsprüche drin, ein paar Lieder, die man in den Handwerksburschenunterkünften singen konnte, damit sie nicht alle Lumpenlieder singen müssen. Ideen. Dritte Idee vom Zeller. Mensch, da unten in Bulgarien, in Griechenland, das sind ja die Mohammedaner, uns gar nicht mehr klar, dass der Islam bis kurz vor Wien ging. Bei den Griechenkämpfen wurden ganz viele griechische Familien versklavt. Zeller hat Geld gesammelt und hat 20 Griechenbuben aus der Sklaverei losgekauft und ein Haus aufgebaut in Beugen als Griechenanstalt. Die haben bald Heimweh bekommen und hat sie wieder nach Hause geschickt. Aber die Idee, wo haben wir schon dran gedacht, aus Afrika jemand freizukaufen? Die haben nicht bloß Resolution gefasst und Demonstration gemacht, die haben was getan. Vierter Bereich. Man hat gesehen, es gibt so viele arme Juden in Europa. völlig heruntergekommene, verarmte Judenfamilien, die schlimmer als Zigeunerfamilien durch Deutschland gezogen sind. Da wurde in Sitzenkirch durch den Zeller und Spiegler eine Judenanstalt gegründet, dass Judenkinder nicht mit ihren Eltern herumziehen und betteln müssen, sondern an einer Stelle zu Hause sein können, Schulunterricht bekommen. Verstehen Sie, lauter Ideen. Wo sind Nöte? Wo kann ich etwas anpacken? Wo kann ich etwas aufbauen und wo kann sich die Idee vervielfältigen? In der Zwischenzeit hat der Spittler angefangen, eine Mägdeherberge auf dem Schoren in Basel zu gründen. Sie können das heute noch sehen. Ja, früher sind die Mägde eingestellt worden in den Bauernhöfen. Und wenn sie mal 60 oder 65 waren und ihre Bandscheibengeschichten hatten und nicht mehr schaffen konnten, haben wir gesagt, so, am nächsten 15. ist der erste, nicht? Also du kannst gehen. Wohin? Nach Hause konnten sie nicht mehr gehen. Da gab es keine Rentenversicherung. Da gab es keine Altenheime. Für Dienstboten. So hat Spittler zwei Dienstbotenheime für alternde Dienstboten aufgebaut. In der Pfingstweide bei Tettnang. Ein landwirtschaftliches Heim für Epileptiker. Er hat eigentlich das erfunden, dass für Epileptiker auch die Arbeit in der frischen Luft gut ist. Auf dem Mayenbühl bei Rien aufgebaut, die freiwillige Zwangsanstalt Mayenbühl. Wir lächeln über den Titel. Freiwillig und Zwang, wie passt das zusammen? Aber er hat schon vor mehr als 150 Jahren erkannt, dass was wir heute bei Süchtigen und aus der Bahn geraten wissen, sie müssen freiwillig in eine Entziehungskur. Wenn man sie schickt, hat keinen Wert. Sie müssen ein Ja dazu haben, ich möchte loswerden von dieser Sklaverei des Alkohols. Oder ich möchte loskommen von meiner Heroinsucht. Zugleich aber müssen sie in einen ganz strengen Tageslauf hinein. 6 Uhr aufstehen, 6:30 Uhr Frühstück, dann wird geschafft. Ein gewisser Zwang muss da sein. Freiwillig sich in eine neue Lebensordnung hineinbegeben. Freiwillige Zwangsanstalt. Er war seinerzeit über 120 Jahre mit dieser Idee voraus. Muss das aufgebaut werden. Dann kam in Rien die Taubstummenanstalt. Der Spittler hat entdeckt, in Pforzheim sitzt ein junger Lehrer, Arnold, dem traue ich das zu, dass er den Taubstummen nicht bloß die Zeichensprache beibringt. Es muss doch auch eine Möglichkeit geben, dass man wieder Taubstumme zum Sprechen bringt. Es ist doch hier eine Schwingung an unseren Kieferknochen, ob ich ein M mache oder ein L, ist andere Schwingungen. Das muss man doch den Taubstummen beibringen. Dann hat dem Arnold seine Idee gesagt, ich habe dir hier einen Bauernhof gekauft, den Pilgerhof in Rien, bau du hier eine Taubstummenanstalt auf. Besteht bis heute die große schweizerische Taubstummenanstalt in Rien, verbunden mit einem Taubstummenlehrer Anstalt, wo Lehrer umgeschult werden, auch noch auf Taubstummenlehrer. Und Arnold hat das fertig gebracht, er wurde Pionier, der das Taubstumme Widersprechung Gröning, zwar nicht ganz, weil sie ja nie das Korrektiv durchs Gehör hat. Wir haben immer die Korrektur durchs Gehör, hat ein Taubstummer nicht. Aber es ist erstaunlich, wie viel Taubstumme sich beteiligen können am Gespräch. Ich sage das bloß, jede einzelne dieser Leistungen hätte eigentlich mehr verdient als eine Goldmedaille, einfach als geniale Idee. Der Spittler hat den ersten Kindergarten in der Schweiz aufgebaut. Keiner hat noch damals den Gedanken gehabt. Das erste Kinderkrankenhaus, man hat früher Kinder in die Erwachsenensäle hineingelegt, dass die besondere Betreuung braucht. Die erste Diakonissenanstalt in der Schweiz. Und zugleich war es der Mann, der die Basler Mission gegründet hatte, mitgegründet hat die Basler Traktatanstalt, die Schweizer Bibelanstalt und St. Krishona, wenn Ihnen der Name etwas sagt, im Jahr 1840 hat er mit seiner Tochter Susette zusammen das zerfallene Kirchlein auf St. Krishona dem Herrn Jesus geweiht und hat gesagt, Herr Jesus, wenn du willst, dann bauen wir hier noch was auf. Die Freunde in Basel waren verzweifelt, Jetzt hat er die Basler Mission gegründet und ein paar Kilometer davon weg macht er eine Konkurrenzanstalt. So viel Opfer kriegen wir ja gar nicht hinein. Wir gehen beide kaputt. Der Spindler hat gesagt, wenn die Bergwerke Gottes eröffnet sind, haben die Schmelzöfen genug zu tun. Also das Geld kommt rein, keine Sorge. Und es war auch so. Beide Anstalten haben genug bekommen. Und er hat Krishona-Brüder ausgebildet, dort oben ab 1841. Kaum waren die ersten so weit, Handwerker, er wollte Praktiker haben. Ich möchte nicht so hochgelehrte Leute in Basel studieren, sind mir viel zu viel. Ich brauche Handwerker, die ein gesundes Gefühl haben, wo etwas geschafft werden muss. Kaum war das so weit, ist plötzlich in Palästina eine Tür aufgetan. Ein Bischof Gobat aus der Schweiz, der Vater von Dora Rappert Gobat, wurde Bischof in Jerusalem und der Spittler hat gesagt, auf, gleich 7 Krishona-Brüder hinter ihm her, in seinem Windschatten. Wenn wir da einen europäischen Bischof haben, sogar noch einen Schweizer, der kann die unterbringen. Damals war Palästina rein mohammedanisches Gebiet. Der Türke war dort. War nicht wie heute, dass alles voll war mit Israelis. Der erste Krishona-Bruder, der dahin geschickt wurde, war der Konrad Schick aus Württemberg, ein Maurer. Heute noch ist die Hauptstraße von unten vom Haifa, Jaffa herauf nach Jerusalem vom Schick gebaut. Das ganze Viertel Mea Shearim, in dem heute die Juden wohnen, von Schick gebaut. Eine große Straße, Konrad-Schick-Straße. Ein Historiker, der Alexander Karmel, sagt, Christen als Pioniere im Heiligen Land, bevor wir Israelis überhaupt wieder unser Heimatland entdeckt haben, waren es Christen, die gebaut haben, Jerusalem aufgebaut haben. Der zweite, der dorthin ging, war Ludwig Schneller. Name vertraut. Im Jahr 1860 war es wie heute in Beirut ein furchtbares Christenmassaker. Es wurden in einer Nacht 70.000 Christen abgeschlachtet von den Mohammedanern und von den Drusen. Wenn wir heute im Radio erleben, dass der christliche Vorposten Beirut und Libanon zerstört wird, wir können ahnen, was passieren könnte durch fanatischen Hass. Und der Ludwig Schneller, geschult mit einem Auge von Spittler und von Zeller, wir müssen das tun, was notwendig ist, ist nach Beirut gereist und ist mit 12 Kindern zurückgekommen, die Eltern verloren hatten in diesem furchtbaren Massaker, und hat das syrische Waisenhaus angefangen. Das eine Segenseinrichtung wurde, ein Waisenhaus für elternlose Kinder, wie das normalerweise bei Waisen ist, nicht? Wo Handwerker ausgebildet wurden, die ein Salz der Erde wurden dort im Morgen. Sehen Sie, was von einzelnen Menschen ausgehen kann, dass sie andere auch schulen, hellwach durch die Gegend zu bringen. Die Diakonie ist ein Segen für die ganze Christenheit, weil sie uns wach macht, Nöte zu sehen. In unseren Tagen hat mir der Professor Dietrich, Michael Dietrich, angerufen, hat gesagt, ich kann mich kaum mehr retten, wo anrufen, wo Leute, die seelisch krank sind, meinen Rat brauchen, Tag sollte bei mir 48 Stunden haben. Aber meine Idee ist, dass die meisten von ihnen gar nicht den Seelenarzt brauchen, sondern die brauchen einen Mitchristen, dem sie auch einmal nachts anrufen dürfen, sagen, bete am Telefon mit mir oder sag mir ein Bibelwort. Oder darf ich bei dir vorbeikommen, dass du die Hand mal auf mich legst? Oder darf ich mich bei dir aussprechen? Eine Idee, dass wir Christen gebraucht werden könnten, neu zu solchem seelsorgerlichen Dienst. Bloß sagt der Herr Professor Dietrich, Sie müssen so weit geschult sein, dass Sie erkennen, wo ein Mensch wirklich krank ist und den Seelenarzt dann auch wirklich braucht, oder seine Beruhigungstablette. Nicht, dass ich sage, pack's doch nicht, es geht schon. Und ich bete mit dir, dann geht's gut. Wenn einer Fußbruch hat, sage ich auch nicht, komm, pack's doch, ich bete mit dir, dann kannst du schon wieder. Dann muss man sagen, brauchst du Gips. Es gibt auch seelische Erkrankungen, wo einer jetzt mal sein Valium braucht, weil er so schlimm drunten ist. Also Ideen, Erfindung. Und wir können stolz darauf sein, dass wir zu einem Volk Gottes in Württemberg gehören, wo Gott immer wieder solche Erfindungen geschenkt hat. Vielleicht darf ich noch die Linie ziehen, was mir bei diesen Pionieren der Diakonie immer so wichtig ist. Zuerst einmal, sie haben nicht gefragt, wer könnte das machen? Der Staat, die Gesellschaft, die Kirche, soll doch. Ich mach's. Ich warte nicht so lange, bis andere kommen. Ich greife einmal an. Das ist der gleiche Geist, wie wenn einer sagt, wann machen sie endlich einen Jugendkreis und sagt, dann fange ich einen an. Lasst uns nicht die Notstände bejammern, sondern Hand anlegen, sei es auch nur im Kleinen. Zweitens. Sie wollten nicht die Welt verändern. Sie hatten keine Träume zur Veränderung der Welt. Sie wussten, das macht der Herr Jesus. Aber sie hatten ein Erbarmen jetzt mit dem einzelnen Taubstummen, mit dem einzelnen versklavten Griechenkind, mit dem verarmten Judenkind. Hier helfe ich. Wir haben heute so viele Sozialprogramme und es fehlt am Erbarmen, dass sie einfach sagen, das kann ich mit den Augen Gottes nicht mit ansehen. Mit von Gott geschulten Augen, was hier los ist, ich muss einfach etwas tun. Das dritte ist, sie wussten, nicht wir, er macht's. Zupacken, nicht aus großen Träumen, sondern aus Erbarmen und das Entscheidende tut der Herr Jesus. Jetzt habe ich aus diesem Bereich von Spittler, Zeller einiges gesagt, man könnte aber auch noch anderes erwähnen, ganz am Anfang unserer württembergischen Kirchengeschichte. Wir denken in diesem Jahr daran, 450 Jahre evangelisches Württemberg. Da kam ja 100 Jahre nach der Reformation, die im Jahr 1534 hier in Württemberg war, genau 100 Jahre kam die größte Not über unser Land nach der Schlacht von Nördlingen, von den Evangelischen verloren, ist das kaiserliche Heer wie eine Flut über unser Land gekommen. Es gab kein Haus, weder im Dorf noch in der Stadt, noch einsame Gehöfte, die nicht geplündert waren, das Vieh geschlachtet oder weggetrieben. Alles, was an Schätzen versteckt war, von der Soldateska geholt. Viele Städte niedergebrannt und nach den Schrecken des Krieges kam die Pest und der Hunger. In Schondorf haben im Jahr 1635 noch 70 Menschen gelebt und die Stadt war total zerstört. Vor der Schlacht von Nördlingen im Jahr 1634 haben in Württemberg etwa 500.000 Menschen gelebt, im alten Herzogtum Württemberg. Zwei Jahre später noch 90.000. Kein Fünftel mehr. Weniger als ein Fünftel. Alles andere durch Pest, durch Krankheit, durch Kriegsfolge verloren, zerstört, untergeherrscht. Also wenn heute so Angst gehabt wird vor Atomschlägen, das erste Hiroshima haben wir hinter uns. Württemberg. Man macht sich das gar nicht klar, man meint immer, die Nöte kommen erst. Unglaubliche Not, die schon hinter uns liegt. Und eigentlich war eine lähmende Schwermut über dem ganzen Land. Die paar, die noch ein bisschen Geld hatten, haben es versoffen, es wurde gestohlen, was noch überhaupt da war. Und ein kleines Lichtfünklein war in Kalb. Dort war als Dekan Johann Valentin Andreae. Der hat angefangen, Suppen kochen zu lassen für die Verhungernden. Er hat die paar Kaufleute, die es da noch in Kalf gab, gebeten, von dem bisschen Reichtum, das sie hatten, abzugeben, die Färberstiftung, die er ins Leben gerufen hatte, wieder aufzubauen. Sie hat dann bis in die Inflationsjahre hinein gedient. Er hat Obdachlosen Unterkunft verschafft. Erste Maßnahmen. Wir müssen irgendwo zupacken. Als der Herzog Eberhard III. Das gehört hat, hat er ihn nach Stuttgart kommen lassen und gesagt, ich mache ihn zu meinem Hofprediger. Er kann das. Ich habe von Kalf gehört, was er aufgebaut hat für die Hungernden, für die Obdachlosen. Und er soll mir helfen, auch hier in Stuttgart Neues aufzubauen. Und da hat der Johann Valentin Andrea gesagt, ich kann gar nichts, wenn Gott nicht sein Fiat spricht. Wir kennen es von der Automarke Fiat, das ist ein lateinisches Wort. Es werde, der Schöpfungsgeschichte, es werde liegt. Wenn Gott nicht das Es werde spricht, dann kann ich gar nichts machen. Denn von Gott und zu Gott und durch Gott sind alle Dinge. Verstehen Sie, die haben gemerkt, selbst wenn Gott mir Ideen gibt, die werden nicht Wirklichkeit, wenn Gott nicht dabei ist. Ich kann gar nichts schaffen, wenn er mich nicht ertüchtigt, lasst uns mit diesem starken Gott und Heiland vorangehen. Dann ist es ihm gelungen, hier in Württemberg wieder einiges aufzubauen und Ermutigung zu schaffen. Oder ich denke, neben dem Johann Valentin André, an den Johann Hinrich Wichern. Wir haben ja heute Jugenddiakonietag und Johann Hinrich Wichern, der so um 1850 gelebt hat, war einer der großen Väter der Diakonie. Ein schwaches Männlein, der von Jugendtagen an, er muss einmal einen Unfall gehabt haben, wo er seinen Kopf irgendwo hingeschlagen hat. Es verging kein Tag ohne schwerste Migräne. Wer je Kopfweh hat, weiß, was das ist, wie man da gelähmt ist, wie da das Nervenkostüm langsam wund wird. Aber er war ein Mann der Liebe. Als junger, noch nicht einmal angestellter Pastor, als Kandidat der Theologie, wurde er aufgefordert, im Hamburger Spinnhaus zu predigen. Das war die Vorstufe vom Zuchthaus. Dort hat man Leute eingeliefert, die so kleine Diebstähle hinter sich hatten, wo man sagt, jetzt wirst du mal da 8 Wochen eingesperrt, aber noch nicht ganz ins Zuchthaus, sondern im Spinnhaus mussten sie schaffen. Es war auch eine gewisse Arbeitstherapie. Und die religiöse Betreuung gehörte auch dazu. Die Pfarrer predigen ja auch heute in den Gefängnissen. Und da geht es eben meistens so, dass wenn ein neuer Pfarrer kommt, er denkt, der beste Predigtext ist, wenn ich vom verlorenen Sohn predige, bei den Gefangenen. Nicht? Die hören also im Jahr sehr oft eine Predigt über den verlorenen Sohn, weil das tut einem Gefangenen besonders wohl. Aber als der junge Johann Hinrich Wichern kam, der Jakob Burmeister hat es erzählt, ich sah ihn, wie er vor mir stand, seinem schwarzen Habit, und hat uns erzählt, wie der Heiland ein Hirte ist. Und wie auch für uns die Pforte offen ist, dass er uns hineinführen will, dort wo es Weide gibt, in sein ewiges Reich. Das habe er mit so warmer Stimme getan, dass jeder den Eindruck gehabt hätte, unter diesen verwahrlosten Hamburger Gesellen, er hat mich lieb und möchte mich im Auftrag Jesu hinlieben zu Jesus. Das war die Art von Wichern. Er hat dann vor den Toren von Hamburg in einer alten Scheuer, in einem alten Gutshof, der den Namen Raues Haus hatte, wieder ein Rettungshaus aufgebaut. Es war die Idee, die von Zeller ausging, von Beuchen. Er hat auch dem Zeller geschrieben, kannst du mir nicht einen geschickten Mitarbeiter schicken? Und er hat seinen ersten Assistenten, den Josef Baumgärtner, geschickt. So ist die Verbindung von Beuchen nach Hamburg ins Raue Haus. Und der Josef Baumgärtner hat gleich am zweiten Tag, wo da war, einen jungen Menschen, der eingebrochen war, auf dem Weiher ins Eis gerettet. Und da hat er wieder gesagt, das ist deine Aufgabe, junge Menschen zu retten. Aber er hat immer gesagt, der Josef Baumgärtner, der Wichern selbst hat mir es vorgemacht, wie das geschieht. Da war eines Tages ein junger Bursch durchgebrannt von der Gruppe. Wichern hat gesagt, ich will sie nicht einsperren, aber ich vertraue darauf, dass sie nicht durchbrennt. Plötzlich war einer durchgebrannt. Und die ganze Gruppe, zu der der junge Bursche gehörte, war sauer auf den.
Das Prinzip der Familiengruppe, das wir heute in vielen unserer Einrichtungen haben, war damals schon im Rauen Haus da. Die anderen waren sauer, sind wir als Gruppe, stehen wir schlecht da, einer von uns ist abgehauen. Der Richard hat gesagt, Ruhe, geht aus, guckt, ob ihr nicht findet, und man hat ihn gefunden auf dem Weihnachtsmarkt. Hat eben den jungen Burschen auch interessiert, wenn der große Weihnachtsmarkt da in Hamburg war. Und als der zurückkam und Angst hatte, er wird verprügelt, und seine Kameraden haben gesagt, nachher kriegst du eine Abreibung, gell? Aber zuerst kommt unser Hausfahrer, der Wichern. Da hat bloß Wichern ihm gesagt, wir haben dich lieb. Das ihm so klar gemacht, dass er nie mehr auf den Gedanken kam, durchzugehen. Eine Einrichtung voll Liebe, nicht bloß die Zwangsanstalt, sondern wo ein Mensch Liebe erfährt. Dieser Wichern hat dann im Jahr 1848 auf dem damaligen Kirchentag, das war nicht ein Massentreffen wie heute, sondern ein Treffen von verantwortlichen Leuten aus der Kirche, sein großes Referat gehalten. Leute, unsere Großstädte sind entkirchlich. Dort geht es schlimmer zu als im Heidenland. Wir müssen wieder die Botschaft Jesu zu den kirchlich Entfremdeten bringen. Lass doch unsere Straßenecken zu Kanzeln werden. Dem war nicht bloß die Diakonie wichtig, auch die Mission. Er war der Begründer der inneren Mission. Nicht bloß draußen bei den Heiden, sondern auch bei uns, in unserem heidnischen Volk, eine Mission nach innen. Und lasst uns für die vielen Armen, Verwahrlosten, Arbeitslosen, Kranken, Alten Hilfe bringen. Die Liebe gehört mir, wieder glauben. Das war ein Aufruf, der gehört wurde, als im gleichen Jahr in Oberschlesien eine große Hungerepidemie ausbrach und anschließend eine Typhusepidemie, eine Seuche, hat die preußische Regierung den Wichern hingesandt, dass er erste Hilfsmaßnahmen treffen sollte. Er hat eine Gefängnisreform durchgeführt. Das traute man diesem einen Christen zu, dass der sagen kann, wie die Gefängnissituation verbessert werden soll. Der Wichern hat von Ideen gesprudelt, als der Krieg war 1870 gegen Frankreich. Es war der letzte Krieg, den wir Deutschen gewonnen haben. Seitdem nicht mehr arg viel los. Da hat Wichern in die Begeisterung hinein gesagt, Sedan feiern nicht, wir Deutschen gewinnen. Der Krieg ist eine Geißel Gottes. Gott kann kein Volk schlimmer strafen als mit Krieg. Darum suche ich willige Männer, die bereit sind, als Felddiakone hinauszugehen, um die heilenden Kräfte Gottes zu bezeugen. 1963 haben sie damals freiwillig genannt, als Traktatverteiler, als Seelsorger, mitten in die Armeen hinein, damit die heilenden Kräfte Gottes in die ganze Kriegsmaschinerie hineinkommen. Das Leitwort von Wichern war immer, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Aber die tollste Idee war mit dem Josef Baumgartner, der von Beugen, von Zeller gekommen war. Eines Tages sagt Wichern zu ihm, hör mal, ich habe eine Idee. Es muss doch nicht bloß Diakonissen geben, sondern auch Diakone. Leute, die bereit sind, bloß 100 Mark Jahresgehalt zu haben, und bei der Bubengruppe zu leben, Sonntag wie Werktag, Tag wie Nacht, auf ein Familienleben weitgehend zu verzichten, auf Freistunden, so einfach dem Herrn zu dienen bei diesen 12 Burschen, die das brauchen, einen Vater. Und der Baumgarten hat gesagt, das mache ich. Damit war die Idee des Diakons geboren. Wenn wir heute so hören von Freizeit und 36 Stunden auch in der Kirche und so und Arbeitsrechtsregelungsgesetz, das er eigentlich wieder noch nicht unbedingt vorgeschwebt, sondern die Liebe Gottes treibt und so. Er hat sein Leben selbst verheizt im Dienst für Gott und dabei ein Gesicht gehabt, das andere bezeugt haben. Man hat nicht ihm angespürt, dass er von den Qualen der Migräne befallen war, sondern man hat etwas angespürt von dem, der Glaube und die Liebe ist der Sieg Gottes über meinem Leben. Leute mit Ideen, Diakone, Feldprediger, Gefängnisreform, Leute aus dem Gefängnis herausliegen, Gruppenarbeit in den Rettungshäusern. Erfinder. Zu den Erfindern gehören auch die Frauen. Ich habe jetzt dummerweise immer bloß, abgesehen von meiner Urgroßmutter, von Männern erzählt. Aber das ist ja immer die Not, das wisst ihr euch klar machen. Von den berühmten Männern stehen etwas in Geschichtsbüchern. Aber was wären die ohne ihre Mütter? Die entscheidenden Gestalten sind neben dem Eingreifen Gottes immer die Mütter. Und manchmal auch die Ehefrauen. Die Frauen tun das Entscheidende im Hintergrund. Aber es gibt auch Gestalten der Diakonie, eine große Fülle, die etwas erfunden haben. Hier in Württemberg ist mir immer die Gestalt der Charlotte Reilen, eine ganz wichtige Person in der Geschichte der Diakonie. Die Charlotte Reilen hat, sie war auch zeichnerisch begabt, das Gemälde geschaffen vom breiten und vom schmalen Weg. Vielleicht ist das manchen unter uns bekannt, wenn nicht, es gibt als bei St. Johannes Druckerei in Laach gibt es das noch, das schöne Bild vom breiten und vom schmalen Weg. Am breiten Weg gibt es das Wirtshaus und die Oper und die Spielbank. Und am Schluss oben stürzt also die Stadt zusammen und Krieg ist da, das hat die auch schon gewusst, und eine Eisenbahn fährt da hoch. Das hat uns immer bewegt, warum da eine Eisenbahn ist. Wenn man das Leben der Charlotte Reilen verfolgt, weiß man warum. Ihr Mann hat die große Zuckerfabrik gehabt, die Adolf Reilensche Zuckerfabrik, die stand auf dem Gelände, wo heute der Stuttgarter Hauptbahnhof steht. Und durch königliche Enteignung musste die Zuckerfabrik dort aufgegeben werden, wurde dann nach Stuttgart-Münster verlegt, aber hat einen Konkurs gemacht. Sie hat ihren guten Platz verloren. Die Charlotte Reilen hat etwas erlebt in der Geschichte ihrer Familie, dass die moderne Technik auch töten kann. Wenn heute unsere wunderbaren Äcker und Wiesen zubetoniert werden, die Straßen und so. Da war nicht bloß Technikfeindschaft, sondern da ist auch etwas Verderbliches drin in dieser Geschichte. Du hast auch wissen, warum die Eisenbahn auf dem breiten Weg ist. Nicht, dass jemand sagt, na fahre lieber Auto, wenn Eisenbahn vom Teufel ist. Und auf dem schmalen Weg unten ist der Kindergottesdienst. Sie sehen sehr bald, die Diakonisse ist das Diakonissenhaus, Sonntagsschule, all die Einrichtungen. Sie hat dieses anschauliche Gemälde geschaffen, man muss sich entscheiden. Das Fabrikantenhaus war beim Stuttgarter Waisenhaus, wo heute das Stuttgarter Polizeipräsidium ist, wie das Hotel Silber. Und sie hat zum Glauben gefunden als junge Ehefrau, und ihr Mann ist nicht den Weg mit ihr gegangen. Das hat so eine Spaltung in die Ehe gebracht, dass der Mann eigentlich die Ehe aufgeben wollte. Eines Tages hat er ihr, als sie noch zu Bett lag, mitgeteilt, sie hat ihr fünftes Kind erwartet, ich gehe jetzt weg und ist nach Amerika ausgewandert. Wenn Eheleute nicht im Glauben miteinander gehen können, das kann eine schlimme Spannung sein als eine Erbschaftsgeschichte. Es war schon so weit vorher gekommen, dass der Mann eine Kutsche kommen ließ, um seine Frau abzutransportieren nach Winnenden, weil er sagt, du spinnst mit deinem Glauben, mit deiner Beterei, mit deiner Bibellesen. Und dann geht der Mann nach Amerika mit dem letzten Vermögen und in Ann Arbor, Michigan, trifft er auf einen Methodistenpastor Schmidt, der ihn zum Glauben führt. Und kommt wieder zurück und sagt, Frau, ich komme zurück. Dann waren die beide miteinander eine Zelle fürs Reich Gottes im alten Stuttgart. Die haben gesagt, in unserem Schulwesen, es waren damals die Jahre der Aufklärung, als man von Gott nichts wissen wollte, nichts vom Teufel, nichts vom Gebet, gab es die weidlische, weilensche Schule, das ist heute die Möhrige Schule, Töchterinstitut, eine freie evangelische Schule. War eine der ersten Ideen hier in Württemberg, Diakonie. Lasst uns eine Schule schaffen, wo wir das Wort Gottes, das Gebet einen Platz hat und wo wir gläubige Lehrer haben. Wenn wir heute in der freien evangelischen Schule sind, sollten wir uns daran erinnern. Das war die erste freie evangelische Schule in Württemberg, das Töchterinstitut dann am Paulinenbuckel in Stuttgart. Dann hat die Frau Reilen auch angefangen wie so eine Mägdeherberge für alternde Mägde. Wissen Sie, die Diakonissen Maria und Martha Heil hieß, glaube ich, in Stuttgart dann später, von Frau Reiland gegründet. Aber ihr Anliegen war, wir brauchen ein christliches Krankenhaus. Sie ahnen nicht, wie die Verhältnisse noch waren zu Beginn des letzten Jahrhunderts mit den Kranken. Da hatten sie in England längst schon Hospitäler. Bei uns waren das letzte Stationen für Siege, die zum Absterben verurteilt waren. Ob das das Krankenhaus wirklich eine Pflegeeinrichtung ist, dass man Menschen hilft, nicht bloß nur zum Sterben, sondern wieder zur Gesundheit, es war gar nicht bekannt. Und die Frau Reilen hat den damaligen Prälat Sixt Kapf bedrängt, bis er eine Predigt gehalten hat über den barmherzigen Samariter. Und daraus kam eine große Spende zusammen in der Stuttgarter Stiftskirche. Und man hat begonnen in der Kanzleistraße mit dem ersten Diakonissenhaus. Das war die Grundstufe der Stuttgarter Diakonissenanstalt, heute in der Rosenbergstraße. Verstehen Sie? Ideen. Eine Frau verfolgt von dem Gedanken, und wenn es keiner von den Männern aufgreift, dann will ich's tun. Ich will so lange bohren, ich will Geld zusammenbringen, bis das entsteht. Und die Schwesternschaft ist im Nu gewachsen, und die Idee von der Frau Reilen war, wir müssen dann Krankenschwestern auch in die Gemeinden unseres Landes schicken, die Gemeindekrankenpflege in unserem Land, dass man eine kranke Schwester hat. Heute die Diakoniestation war von Gott als Idee der Frau Reilen in den Kopf gegeben. Verstehen Sie, warum ich sage, wir sollten stolz sein, dass wir zu so einem Erfinderhaufen gehören. Aus dem Volk Gottes in Württemberg sind solche Ideen herausgekommen und die Verwirklichung. Und es waren genug Leute da, die abseits von Kirchengeldern und Staatsgeldern das finanziert haben. Immer wieder Geld dorthin geschickt, beim Jahresfest wieder eine Gabe hingeschickt, damit diese Häuser leben konnten, dass dort Wirksamkeit geschehen konnte. Ich darf bloß ein Wort von der Charlotte Reilen lesen, weil es mir für heute so wichtig ist, wo so viel vom Gefühl die Rede ist. Ist Ihnen das auch schon vorgekommen? Ich habe letzten Montag eine Andacht gehört von einem Kollegen, der hat gesagt, ach, dieses Wort, was wir eben gehört haben, tut so wohl. Das ist wie wenn ein Licht aufgeht. Mir ist es wie wenn eine gute Hand sich auf mich legt. Und ich habe immer denkt, ganz egal, wie du dich fühlst, sonst ist mir wichtig, was Gott vorhat, was Gott tun will. Die Frau Reilen hat gesagt, das Christentum liegt nicht im Gefühl. Wir haben nicht immer das Gefühl der Nähe unseres Gottes. Das ist auch nicht nötig, im Gegenteil. Wir müssen immer mehr vom Gefühl absehen lernen und uns einzig ans Wort Gottes halten. Nicht wie ich mich fühle, sondern was Gott will. Ich glaube, das war auch ein Geheimnis dieser Pioniere. Was will Gott? Wozu bevollmächtigt er mich? Wozu gibt er Aufträge? Nicht, wo fühle ich mich gut oder heute ist mir es nicht so arg gut, also lasse ich es bleiben. Was will mein Herr von mir? Wir sind ja hier in Reutlingen, ganz in der Nähe der Gustav-Wernerschen Anstalten. Einer der großen Väter, und wenn man von Lebensbildern der Diakonie in Württemberg spricht, darf man nicht Gustav Werner vergessen. Im Jahr 1881 war er auf dem Cannstatter Wasen. Im Zusammenhang mit dem großen Volksfest dort ist nicht bloß unser König Wilhelm aufgetaucht, sondern auch Kaiser Wilhelm I., der 1871 zum deutschen Kaiser ausgerufen worden war. Deutschland hatte seit dem Mittelalter wieder einen Kaiser, war ein Reich. Man kann sich heute das gar nicht mehr vorstellen, was das für ein Gefühl war, was für eine nationale Begeisterung. Und jetzt kommt der Kaiser sogar nach Cannstatt, aufs Volksfest. Da ist der Michel auch da gewesen, um den Kaiser zu sehen. Aber unter den Menschenmassen, die dort strömten, an der Seite saß ein Drehorgelmann, ein verwachsener Bettler, der da seine Drehorgel drehte. Da ist Gustav Werner nicht mehr weitergegangen. So da ist ihm gekommen, wichtiger als den Kaiser zu sehen, ist, dass ich einen Platz finde für diese Menschen. Sehen Sie, wieder vom Erbarmen Gottes getrieben, eine Idee und nicht der Staat soll das machen, ich will dem Kaiser eine Mitschrift überreichen, sondern will ich's anpacken. Und die Idee war bei Gustav Werner, wir wollen diese Menschen, die ja da an ihrer Drehorgel sitzen und drehen, nicht einfach in ein Heim nehmen, wo sie herumsitzen, sondern wir müssen ihnen auch wieder eine Tätigkeit geben. Eine sinnvolle Tätigkeit. Und zugleich war für ihn die Herausforderung, die Gottlosigkeit der damaligen Fabrik. Wir machen uns keine Vorstellung mit dem Aufkommen der Industrie. Mitte des letzten Jahrhunderts ist sofort in die Masse der Arbeiterschaft wie ein Bacillus die Kirchenfeindschaft hineingekommen und die Gottesfeindschaft. Die damalige SPD, die sich nicht mit unserer gutbürgerlichen SPD von heute vergleichen lässt, sondern eher mit der kommunistischen Partei, hat gesagt, nur der ist ein guter Sozialdemokrat, der zugleich ein Freidenker und Atheist ist. Gegen Gott. Und die Arbeiterschaft wird erst frei, wenn sich von Gott lossagt. Gott ist auf der Seite der Kapitalisten und wir wollen die stürzen. War eine, zusammen mit dem Kampf gegen die herrschenden Schichten war der Kampf gegen Gott verbunden. Vielleicht wissen wir nicht alle, was Fabrik noch heute bedeutet. Zu mir hat mal ein Gemeindeglied gesagt, Ihr Vikar Hille, der hat ein Herz für uns Arbeiter, Sie nicht. Und ich sage, Sie sind doch gar kein Arbeiter, Sie sind auf dem Konstruktionsbüro. Und er hat gesagt, sehen Sie, das ist wieder so ein Spruch, wo Sie uns nicht, gar nicht verstehen. Wer in Fabrik geht, ist Arbeiter. Fabrik, ob Konstruktionsbüro oder unten am Fließband. Die Fabrik ist ein Bereich für sich, von der Maschine beherrscht, vom harten Gesetz der Leistung. Und in diese Fabrik hinein, die geprägt war auch von dem Geist der Kirchenfeindschaft, der Gottesfeindschaft, in diese Welt hinein wollte Gustav Werner Impulse Gottes bringen. Das muss doch nicht so sein. Ich möchte den Versuch wagen, ob es nicht eine Fabrik gibt, die von der Liebe Gottes geprägt ist, vom Geist Gottes, vom Gebet. Und so hat er hier in Reutlingen begonnen mit verschiedenen Einrichtungen, Fabrikunternehmen, nachher die Papierfabrik, Maschinenfabrik, Gustav Wernersche. Christliche Fabrik, das war sein Leitgedanke. Und es ist eine Tragödie unserer Tage, dass das nicht mehr gibt. Weil das wie ein Stachel war in der Welt der Fabrik. Leute, läuft es denn bei euch richtig? So ein Bruder Weber, da im Gebiet hinter Laufen, Güglingen, der sieht als seine Aufgabe als Christ an, was kann ich tun, dass in meinem Fabrikbetrieb, im Hydraulikbetrieb, der Geist Gottes sein kann? Das ist der Impuls, der kommt von Gustav Werner. Wir dürfen die Fabrik nicht ihren Gesetzmäßigkeiten überlassen. Und wir müssen den Menschen helfen, die noch irgendwo sich betätigen können, dass wir ihnen eine sinnvolle Arbeit geben. Gustav Werner hat es dann gegen Ende seines Lebens umgetrieben, dass er vielleicht zu stark ausgerichtet war. Wir müssen Gutes tun, wir müssen Fabriken aufbauen, wir müssen für die halben Kräfte etwas tun. Er schreibt am Ende seines Lebens, ich habe manches Gute wirken können, manche Anstalten aufbauen können, aber vielleicht drang ich nicht ernst genug auf Buße, mit der jeder beginnen muss, wenn er ein rechtes Kind Gottes werden will. Zustand unserer Gemeinschaft stellte sich mir oft dar wie eine aufgeschossene Saat, die in Gefahr steht zu verdorren, weil der Regen fehlt. Aber liebe Brüder und Schwestern, das ist ja nicht bloß eine Gefahr der Diakonie, da auch. Ich bin verantwortlich für zwei Altenheime in Schondorf, wenn ich sehe, was unsere Mitarbeiter nachts, frühmorgens, spätabends schaffen müssen. Oft erniedrigendste Arbeiten bei alten Damen und Herren, die nicht mehr wissen, was sie tun. Die ihre Bettschüssel unters Bett kippen und dann muss eben die Schwester kommen und das aufputzen. Die Schwester muss die mühsamen Streitigkeiten mit den Angehörigen machen, die sagen, es kostet so viel der Tagessatz. Können Sie nicht einmal bei der nächsten Lungenentzündung gucken, dass die Herr stirbt oder so. Zumuten der Schwester, dass sie zum Tod hin. All diese Belastung darf ich den Brief von der giftigen Tochter, wo ich bestimmt weiß, die alte Mutter ist jetzt wieder 14 Tage lang umgetrieben, wenn sie so einen Brief darf ich überhaupt ausgeben. Wie viel Spannungen in einer Einrichtung der Diakonie neben der Arbeit, es fehlen die Hilfskräfte. Und die, die mitmachen, sagen es nach 7,5 Stunden, aber heute ein bisschen Bänder gehen, denn ich muss heim zu meiner Familie. Wer unter solchen Belastungen steht, hat oft gar keine Kraft mehr, aufs Losungsbüchlein bloß zu hören, Ruhe zu finden zum Gebet. Die Krankheit auch beim Pfarrern, anderen Mitarbeitern. Ich kann so früh anfangen, wie ich wieder an meinem Schreibtisch zu meiner stillen Zeit bestimmt leidet schon das Telefon. Könnten Sie nicht da kommen? Oh, denken Sie auch nicht dran, den Brief abzuschicken und wir brauchen die Urkunde. Und wenn ich spät abends dran bin, denke ich, wann habe ich eigentlich für mich selber das Wort Gottes gelesen? Wann habe ich mit meinem Herrn geredet? Eine Gefahr bei jedem, der für seinen Herrn Jesus tätig sein will, dass man bloß noch in Aktivität schnurrt. Deshalb ist mir dieses Wort von Spittler, mit dem ich begonnen habe, so wichtig. Seine Angehörige, seine Tochter Susette, hat immer erzählt, wenn der Vater im Lehnsessel saß und Papierchen abgerissen hat von einem alten Kuvert und die gedreht hat, dann durfte man ihn nicht stören. Dann durfte man einfach nicht stören. Und damals gab es Gott sei Dank noch kein Telefon. Eine furchtbare Einrichtung unserer Zeit. Aber da wusste man, der hat nicht bloß seine Röllchen gedreht, der Spittler, sondern hat auch seine Gedanken im Gebet vor Gott bewegt. Und er hat gesagt, alles was uns umtreibt, muss im Gebet vor Gott bewegt werden, bevor uns unser Herr segnen kann. Das waren die Pioniere der Diakonie. Ich habe hier einen Gedanken, Herr, ist das überhaupt das, was du willst? Das bloß zu meiner Ehre, ist es nötig, haben wir auch die Kräfte dazu, Herr, zeige mir deinen Weg. Das war die Kraft ihres Handelns, dass sie mit ihrem Herrn eng verbunden waren, der sie gewiesen hat, dorthin, wo Notstände ihrer Zeit waren, wo sie dann in seinem Namen Erfindungen machen konnten, von denen wir heute noch zehren. Jetzt einmal so weit. Wenn man Gelegenheit zurückfragen oder wenn einer noch was Schönes aus dem Leben von der Charlotte Reilen weiß oder vom Gustav Werner als Ergänzung.
Eine kleine Ergänzung von Gustav Werner, darf ich vielleicht dazu sagen, der Hausvater von der Mutteranstalt, wo das war, sitzt da. Wichern hat ihn einmal besucht. Und er hat sich gewundert, dass dieser große, starke, markante Mann beim Abendbrot an den Tisch geht, das Brot runterschneidet und seine Kinder das Brot streicht. Und dann sagt Wichern, Gustav, das verstande nicht. Jetzt hast du so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Muss das sein? Dann hat Gustav Werner nur gesagt, vom Vater, er ist ja Vater Werner genannt worden, vom Vater schmeckt es am besten. Und dabei sind dann den Wichern Tränen in die Augen gekommen und er hat gesagt, Bruder, in der Liebe bist du mir über. Zu der Ergänzung von Gustav Langer.
Meistens ja bei unseren Aussprachen so, dass man sagt, jetzt ist Gelegenheit zur Aussprache, dass dann unsere evangelische stille Zeit kommt, 4 Minuten, 5 Minuten Stille. Und dann sagt man, bitte, wer möchte nicht doch einer mutig was sagen? Und dann kommt eine Wortmeldung, man ist ganz glücklich. Und dann sagt einer, könnten wir nicht das Referat schriftlich bekommen? Damit diese Anfrage, die kommt hier, gibt es also Kassetten, die man bestellen kann. Und man kann da seinen Namen eintragen, wenn einer eine Kassette haben will. Aber jetzt können wir gleich zur zweiten Frage dann übergehen. Ja, der Rudolf Schaude hat immer hier die Idee gehabt, dass wir einmal pädagogische Impulse aus dem Bereich des Pietismus herausbringen. Und ich bin gerade letzte Woche auf eine Artikelfolge gestoßen, die im Jahr 1917 im Lehrerboten kam, über die pädagogischen Ansätze bei Zeller, sodass wir uns überlegen, ob wir nicht da einmal ein Heftchen rausbringen, einfach die alte Sache neu abdrucken, weil das so bodengut ist. Im Augenblick gibt es nur ein Heft, das beim Diakonischen Werk, ihr sitzt dummerweise nicht da, sonst könnten Sie gleich ein Exemplar haben, aber beim Diakonischen Werk, Heilbronner Straße 108, zu beziehen, bei Ihnen druckt? 180. Wenn das nicht zufällig da, den Christian Heinrich Zeller, das hilft mir. Ja, ja, das hat der Delinger geschrieben. Ein fantastisches Heftchen. Ja. Heilbronner Straße 180, einfach Christian Heinrich Zeller. Da ist über das ganze Leben geschrieben, aber ganz stark der Professor Delinger, der es geschrieben hat, hier von der Fachhochschule Reutlingen, hat ganz stark auf die pädagogischen Grundsätze abgehoben. Es kommt dann noch einiges, ein Kapitel in dem Handbuch für Jugendseelsorge bei Werner Jentsch, im Geschichtlichen, da kommt auch ein Abschnitt drin, aber es ist zum Teil noch gar nicht ganz gehoben, diese einzelnen Leitsätze, wie was ich vorher gesagt habe, ein Erzieher kann nur erziehen, wenn er sich täglich durch Jesus erziehen lässt und so, diese Grundsätze sind noch gar nicht ganz erhoben. Ich